Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Hochsensibel und Selbstbestimmt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und heute geht es um das Thema Hochsensibilität und Narzissmus. Ja, wir können uns heute mal der Frage nähern, was verstehen wir unter Narzissmus und warum tun vielleicht auch gerade wir Hochsensiblen sehr gut daran, uns mit diesem Thema zu beschäftigen und uns da auch auszukennen, ja, um uns da vielleicht auch vor gewissen Dingen zu schützen. Das kann ich schon mal so ein Stück weit vorwegnehmen. Und genau darum kann es heute hier in dieser Folge gehen. Hallo, ich bin Martin und lebe in der quirligen Metropole Berlins, was als hochsensibler und feinfühliger Mann meistens ziemlich herausfordernd sein kann. Als HSP-Coach liebe ich es, andere hochsensible Menschen dabei zu begleiten, ganz sanft von Überreizung und Erschöpfung hin zu ihrer inneren Kraft und Leichtigkeit zu gelangen. Mit diesem Podcast möchte ich auch dir für deinen Weg hilfreiche Einblicke, Erkenntnisse und praktische Tipps zu hochsensiblen Herausforderungen und Möglichkeiten mitgeben. Ja, Hochsensibilität und Narzissmus, das ist heute hier das Thema und wir werden uns einfach mal der Frage nähern, ja, was verstehen wir darunter? Gerade dieses Wort Narzissmus hat ja in den letzten Jahren auch so eine Konjunktur gehabt, also es gab da auch so einen Hype um dieses Wort und deswegen finde ich persönlich es sehr wichtig, dass wir uns eben auch damit beschäftigen, was verstehen wir eigentlich genau darunter und ja, dass wir uns da auch einen genauen Begriff von machen und wie wir vielleicht auch mit diesem Thema gut umgehen können. Und da freue ich mich sehr, dass ich dazu die Elisabeth Gessner eingeladen habe. Hallo Elisabeth, grüße dich.
Hallo, schön da zu sein.
Ja, freut mich auch sehr. Und bevor wir ins Thema einsteigen, Elisabeth, kannst du gern einfach ein paar Worte über dich sagen? Genau.
Sehr gerne. Also hallo zusammen. Ich freue mich, wie schon gesagt, sehr hier zu sein. Ich bin Elisabeth Gessner. Einige kennen mich vielleicht von meinem Instagram-Kanal Narzissmus verarbeiten und oder vielleicht auch von meinem YouTube-Kanal Narzissmus überleben, heilen, gedeihen. Und ich habe es mir vor, ich glaube, 4 oder 5 Jahren zur Aufgabe gemacht, so über Narzissmus und aber auch über Co-Abhängigkeit, People-Pleasing auf meinem Kanal aufzuklären. Einfach damit man einfach weiß, okay, was ist das? Finde ich mich da vielleicht selbst wieder oder finde ich da ja Eigenschaften meines Partners, meiner Partnerin wieder? Und das, ja, ist sehr auf Anklang gestoßen. Also ich habe in kurzer Zeit relativ viele Follower und Followerinnen gehabt, was mich einerseits natürlich gefreut hat, weil ich froh war, dass ein bisschen mehr Bewusstsein über dieses Thema in diese Welt gestreut wird. Andererseits fand ich es aber auch ziemlich schlimm, dass anscheinend sehr, sehr viele Menschen in eher unglückliche Beziehungsdynamiken feststecken. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die immer narzisstisch geprägt sein müssen. Aber es hat mir doch gezeigt, dass sehr, sehr viele Menschen mit ihren aktuellen Beziehungen oder auch mit ihren vergangenen Beziehungen einfach sehr unglücklich sind und wirklich, also krass darunter leiden. Und damit meine ich jetzt nicht so diese hin und wieder Streitigkeiten, die es in jeder Beziehung gibt, sondern dass es da wirklich massive Verletzungen einfach gibt. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen traurig gemacht, das einfach zu sehen, dass da ja doch sehr viele drunter leiden. Und ja, ich habe irgendwie dann so trotzdem aber auch diese Motivation in mir gespürt, ja, jetzt will ich erst recht darüber aufklären, weil viele wissen ja gar nicht, wo sie da reingeraten sind, haben überhaupt keine Wörter dafür. Und wie du eingangs schon gesagt hast, ja, der Begriff Narzissmus, der hat in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen, vor allem so in den sozialen Medien. Und das muss nicht immer gut sein. Also, dass man, wenn man dann streitet oder so, dann sagt man sehr schnell, ja, du bist so ein Narzisst oder so. Das ist nicht gesund in Streitgesprächen tatsächlich. Aber was ich halt schon noch sagen muss, und das habe ich jetzt auch im Zuge meiner Masterarbeit herausgefunden in einer anderen Studie, dass so, also ich sage jetzt mal, Opfer von narzisstischem Missbrauch auf so sozialen Medienseiten einfach das erste Mal Wörter dafür bekommen, was ihnen innerhalb dieser Beziehung passiert. Und dass es tatsächlich die sozialen Medien sind, wo sie sich das erste Mal denken, ah, das passiert nicht nur mir. Also da gibt es ganz viele andere Menschen, die in ähnlichen Dynamiken sind. Und so validieren sie irgendwie das, was ihnen da passiert ist. Und das finde ich persönlich sehr wichtig.
Ja, absolut. Und dafür ist es ja auch gut, dass Menschen wie du da auch darauf aufmerksam machen oder da auch einen Raum und ein Bewusstsein für schaffen, ne? Also ich finde das auch sehr wertvoll. Und magst du vielleicht auch so ein Stück weit teilen, wie ist denn so dein Zugang zum Thema gekommen? Also wie Bist du denn selber vielleicht auf das Thema Narzissmus oder auch diese Co-Abhängigkeit, die du genannt hast? Ich finde auch das Stichwort People-Pleasing sehr interessant, weil da können wir später vielleicht noch drauf eingehen. Das ist auch etwas, was eben gerade bei Hochsensiblen oft ein großes Thema ist. Und wie ist denn so dein Zugang zu diesem Thema gewesen? Also, was war so der Grund, wo du gesagt hast, ich möchte mich mit diesem Thema Narzissmus beschäftigen?
Also Mitte 20, also als ich Mitte 20 war, vielleicht soll ich dazu sagen, ich bin jetzt Mitte 30, mit Mitte 20 bin ich mit Depressionen selbst in Therapie gekommen. Und während dieser Zeit war ich dann auch in einer Beziehung, in der es mir ja jetzt nicht wirklich gut gegangen ist und sehr viele Streitigkeiten und ja, ich habe mich auch oft verwirrt gefühlt. Also alles, was ich gesagt habe, ist irgendwie nicht so angekommen oder wie ich jetzt weiß, wurde halt umgedreht und sehr viel, wie ich jetzt weiß, Gaslighting ist da passiert. Auf jeden Fall war ich zu dieser Zeit halt in Therapie und irgendwann hat meine Therapeutin eigentlich eher so in einem Nebensatz so gesagt, so naja, das klingt ein bisschen narzisstisch. Und ich habe nichts von all dem gekannt, gewusst. Damals hatte ich auch noch nicht Psychologie studiert. Und irgendwie ist mir das aber dann nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann bin ich selbst halt eben zu Hause ja ins Internet gegangen und habe das halt einfach mal gegoogelt. Und dann ist eben genau das passiert, was ich anfangs auch schon erzählt habe. Dann sind plötzlich Begriffe und Beschreibungen von Situationen aufgetaucht, in denen ich mich zu 100% wiedererkannt habe. Und so bin ich eigentlich das allererste Mal ja auf dieses Thema aufmerksam geworden. Und das war aber wirklich, als ob so ein Spiegel zerbrochen wäre von meinem inneren Auge. Also ich habe plötzlich vieles klarer gesehen, was nicht bedeutet, dass ich sofort aus dieser Beziehung dann ausgebrochen bin. Also das hat dann noch eine ganze Zeit gedauert, aber irgendwann habe ich es dann gemacht. Also da war ich dann schon so wütend, weil ich dann irgendwo auch gesehen habe, was passiert. Und anfangs dachte ich noch, okay, wenn ich es benenne, wenn ich es anspreche, dann wird sich irgendetwas ändern. Aber ja, Überraschung tut es halt nicht. Und irgendwann war ich so wütend und dann habe ich die Beziehung beendet und dann habe ich mir selbst so gedacht, so, okay, ich finde es halt so krass, dass es, also, dass meine Therapeutin zum einen nur ganz kurz das erwähnt hat, ohne es mir irgendwie näher zu erklären. Also da war ich auch ein bisschen wütend und traurig, dass, obwohl ich ja schon wo gesessen bin, wo ich eigentlich Hilfe bekommen hätte sollen, dass mir da so wenige Informationen dazu dann gegeben wurden. Und das, was ich im Internet gefunden habe, war zwar sehr gut, aber für mich damals auch noch zu wenig. Also es war noch so in den Anfangszeiten des Narzissmus im Internet, sage ich jetzt mal. Also da gab es zwar schon was, aber noch nicht so viel. Und dann habe ich mir einfach gedacht, so, okay, ich muss das jetzt ändern. Und dann habe ich, also ich hatte keinen Plan oder so. Also das ist aus einer, ich sag's ganz ehrlich, Wutreaktion heraus entstanden. Und ich finde, daraus ist aber etwas sehr, sehr Gutes geworden mittlerweile. Also heute sehe ich es auch so, dass es eigentlich ein großes Glück war, dass ich das alles erlebt habe. Weil ansonsten würde ich jetzt nicht dastehen, wo ich eben stehe, dass ich halt wirklich ein massives Interesse, also ein wissenschaftliches Interesse jetzt an Narzissmus auch entwickelt habe, da jetzt meine Masterarbeit geschrieben habe, auch schon meine Hausarbeit darüber geschrieben habe und halt auch wirklich irgendwo vielleicht eine Expertin geworden wäre, also bin jetzt und ja, dass in Zukunft sich auch noch ausbauen werde und dass ich da anderen Menschen helfen kann. Also es ist eine Leidenschaft geworden. Und das alles wäre wahrscheinlich nie passiert, wenn ja nicht alles so gekommen ist, wie es halt eben jetzt gekommen ist.
Ja, das heißt, du hast ja aus dieser sicherlich auch sehr schwerwiegenden Erfahrung, hast du einfach auch sehr viel Kraft und sehr viele Dinge auch gezogen, ja, sehr viel Positives eigentlich auch daraus entwickelt. So, das.
Ja, auf jeden Fall. Und da finde ich es halt eben auch so spannend zu sehen, dass aus so einer Wut heraus, dass da nicht immer nur negative Sachen entstehen müssen, wie Zerstörung oder Rache oder was weiß ich, sondern dass man diesen Antrieb, der halt die Wut einfach gibt, dass man daraus ja auch etwas sehr Positives machen kann.
Absolut. Also ich finde ja eh, Wut ist ja eigentlich erstmal nur so ein Motor. Das ist so ein Brennstoff. Ja? Und wie ich diese Wut dann kanalisiere, ne? Also ob ich sage, ich gehe da in die destruktive Richtung oder ich gehe vielleicht damit auch in eine konstruktive Richtung, nachdem vielleicht auch die Wut auch oder ne, das, was da vielleicht auch alles an starken Emotionen, dass das auch erstmal raus durfte und dann gehe ich damit auch in etwas Konstruktives. Also ich beschäftige mich, wie du jetzt beschrieben hast, zum Beispiel wissenschaftlich damit. Ich thematisiere das eben auch so auf Kanälen wie zum Beispiel Instagram oder YouTube, ne? Und kann damit ja auch Menschen erreichen, die vielleicht noch nicht so einen Begriff davon haben, die noch nicht
Genau.
verstehen, was passiert da eigentlich mit mir. Weil du hast das gerade so auch sehr spannend beschrieben, dass ja diese, ich sag mal, normalen, in Anführungsstrichen, Kommunikationsformen, also ich erkläre vielleicht etwas gegenüber einem Partner oder einem Freund, mit jemandem, mit dem ich in irgendeiner Beziehung bin, erkläre ich vielleicht etwas, wie ich mich dabei fühle, wie es mir damit geht. Und das ist ja eigentlich so das Spannende, dass ja bei dem Thema Narzissmus da ganz andere Regeln gelten. Und vielleicht können wir da ja, bevor wir da jetzt so vielleicht direkt ins Detail gehen, vielleicht können wir ja erstmal auch so klären, auch für alle, die da vielleicht noch nicht so einen Zugang zu haben, was würdest du denn sagen für dich persönlich, so nach all diesen Jahren, auch wo du dich damit beschäftigt hast, was ist denn für dich so eine, ja, ich sag mal, eine Definition von Narzissmus, wo du sagst, das bedeutet es im Großen und Ganzen für mich und vielleicht auch in Abgrenzung, ne, zum Thema so Modewort, was bedeutet es vielleicht auch nicht? Also vielleicht kann man das ja auch abgrenzen.
Ja, also da sprichst du tatsächlich einen Punkt an. Also ich habe ein ganzes Kapitel meiner Masterarbeit der Definition von Narzissmus gewidmet und bin da drauf gekommen, wie schwierig das eigentlich ist, weil es unterschiedliche Arten von Narzissmus gibt. Also das, was so in den Diagnosekriterien steht, das sind halt eher so Merkmale von so grandiosen Narzissten. Und die zeichnen sich halt eben dadurch aus, dass sie ein unfassbar großes Anspruchsdenken haben. Also sie denken halt wirklich, dass sie Erfolg und die perfekte Liebe und Zuwendung verdient haben, ohne halt selbst irgendetwas auch dafür zu tun vielleicht, um das auch tatsächlich zu bekommen. Und sie zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie keine Empathie haben und es Partner und Partnerinnen halt auch wirklich schwer haben, weil ja, wenn man da nie Empathie entgegengebracht bekommt, dann geht man irgendwann mal zugrunde. Und es sind halt eben auch die, die ja ganz groß aufdrehen und sehr viel kontrollieren und laut sind. Und dann gibt es aber halt eben diesen vulnerablen Narzissmus. Der hat eigentlich fast gar nichts mit diesem grandiosen Narzissmus zu tun. Also die sind eher sehr schüchtern, zurückgezogen, reagieren unfassbar stark auf Kritik. Also das ist für die wirklich zerstörerisch, wenn man dann nur sagt so, ja, okay, ich fand es jetzt nicht cool, dass du ja das und das gesagt hast, dann ist das für die das Ende der Welt und die reagieren halt dann mit Rückzug, mit Ignoranz, mit Beleidigtsein, passiv-aggressiv irgendwie darauf. Und ja, deswegen ist es manchmal schwierig, so eine eindeutige Definition zu finden, weil tatsächlich diese zwei Arten von Narzissmus, das sind nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, du bist jetzt nur ein grandioser Narzisst und du bist nur ein vulnerabler Narzisst, sondern das überschneidet sich auch oft. Also
Also da gibt
sehr.
es auch Mischformen
Ja,
sozusagen.
genau, ja. Und das macht es aber halt eben auch so schwierig, das so ein bisschen ja festzumachen. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass so narzisstische Persönlichkeiten sehr selbstzentriert sind, dass sie immer drauf schauen, okay, was kriege ich aus irgendeiner Situation oder einer Person heraus? Allerdings zeigt sich das oft unterschiedlich. Also vulnerable Narzissten können schon auch sehr hilfsbereit und nett und zuvorkommend und fürsorglich sein, aber nicht aus dem Grund, weil sie das für dich machen wollen, sondern weil sie irgendetwas damit für sich selbst zurückbekommen wollen. Also ich glaube, das ist so etwas, was man auf jeden Fall sagen kann. Es geht eigentlich letztendlich immer nur um die narzisstische Person.
Das heißt, da ist dann immer so ein Plan dahinter und der kann auch bewusst oder unbewusst stattfinden. Also ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das bei manchen vielleicht auch eher unbewusste Mechanismen sind, die ihnen selber gar nicht so klar sind. Wie hast du das erlebt oder erlebst du das vielleicht so in deiner?
Also auch da finde ich schwierig zu sagen, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, weil natürlich, sie werden jetzt vermutlich nicht alle dastehen und sagen, so, ich setze mich jetzt hin und mache einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie ich diese Person fertig mache. Aber auf irgendeiner Ebene ist es ihnen bewusst, wie schlecht sie sich verhalten, ne? Weil sie würden das mit sich selbst niemals machen lassen. Und deswegen ist es für mich immer so schwierig zu sagen, ja, ob das jetzt ein bewusstes Verhalten war oder ein unbewusstes. Diese Frage wird mir tatsächlich sehr, sehr oft gestellt. Und was ich mir dann immer denke und was ich auch so rückspiegle, ist so, ja, was macht es denn für einen Unterschied? Also würde es dich weniger verletzen, wenn es unbewusst passiert? Und dann das nächste, was ich immer sage, okay, wie oft hast du denn dieses verletzende Verhalten schon angesprochen? Und dann bekomme ich oft die Antwort, ja, schon sehr, sehr oft. Und dann frage ich immer so, ja, okay, wie kann es dann noch unbewusst sein, wenn du das schon so oft angesprochen hast?
Gut, es gibt ja, ne, und das ist ja auch keine Entschuldigung, dafür natürlich, aber es gibt ja auch diese ganzen Verdrängungsmechanismen, ne, die Leute so an den Tag legen können. Ich denke, es kann vielleicht eine spannende Frage sein, einfach generell, dass Menschen, die vielleicht in so einer Beziehung sich wiederfinden und jetzt vielleicht auch beim Zuhören merken, oh, da klingelt was bei mir, ne, da sehe ich vielleicht einen Partner oder einen Freund oder einen Bekannten drin oder auch einen Arbeitskollegen. Und was würdest du denn sagen, was sind denn so typische, ja, ich sag mal, auffällige Merkmale oder Begebenheiten, woran man das so festmachen kann? Du hast jetzt einmal gerade schon genannt, dieses, ich habe schon öfter angesprochen, dass mich persönlich vielleicht etwas verletzt oder für mich etwas ein Problem darstellt und das wird vielleicht gar nicht wahrgenommen oder wird direkt abgeblockt, wird direkt umgekehrt, wird vielleicht sogar direkt in den Vorwurf an mich dann gerichtet. Was gibt es da noch so für Dinge, wo ich sagen kann, daran kann ich das erkennen?
Also da sprichst du auch etwas Wichtiges an, weil es fällt eigentlich allen Menschen schwer, wenn eine Person, die man vielleicht eigentlich liebt, einem etwas sagt, was ihr nicht so gepasst hat. Also und der Impuls, dann erstmal so in den Verteidigungsmodus zu gehen, das ist weit verbreitet und das hat jetzt nicht unbedingt was mit Narzissmus zu tun. Und da ist es halt eben ganz wichtig, auch zur Abgrenzung. Also wenn es wirklich so eine narzisstische Persönlichkeit ist, dann merkt man das einfach daran, dass am Ende wirklich du eigentlich meistens Schuld hast. Also es ist dann immer so, entweder so, ja, du bist zu sensibel oder du hast es komplett falsch verstanden oder hättest du dich nicht so verhalten, dann hätte ich mich nicht so verhalten. Oder es wird einem halt ständig so die Schuld gegeben oder halt eben auch. Das kennen vielleicht einige schon unter diesem Begriff Gaslighting, die wird deine Wahrnehmung komplett abgesprochen. Also, dass du irgendetwas ansprichst, was eine Situation, die dich genervt hat oder so, und die narzisstische Person sagt tatsächlich so, ja, nee, das ist überhaupt nicht so passiert und du bist verrückt und du bist paranoid, du hast irgendeine Persönlichkeitsstörung und reflektier dich mal selbst und ja, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Also, es ist halt wirklich dieses, ja, überhaupt keine Verantwortung übernehmen wollen für den eigenen Anteil in einem Konflikt. Das ist ja mit narzisstischen Persönlichkeiten eigentlich immer so. Da ist halt eben auch wichtig, auf das Muster zu achten. Also wenn das jetzt einmal in 20 Streits vorkommt, ja okay, Ausrutscher, vielleicht schlechter Tag, keine Ahnung, kann vorkommen. Aber wenn das echt immer so ist, also wirklich immer, immer, immer bei jedem Streitgespräch und du hast wirklich schon Angst, irgendetwas anzusprechen, weil du weißt, okay, am Ende werden dir deine Gefühle abgesprochen, am Ende bist du schuld, am Ende hast du irgendeine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man mit einer Person zusammen ist, die halt wirklich starke narzisstische Tendenzen hat. Und das Schwierige an der ganzen Sache ist, dass diese narzisstischen Persönlichkeiten, wenn sie dann merken, okay, du merkst, dass dir nicht gut geht in dieser Beziehung, du willst ja ausbrechen, du überlegst, ja, die Trennung einfach einzuleiten. Da haben diese narzisstischen Persönlichkeiten ein Gespür dafür und dann kommen sie halt wieder mit Liebesbekundungen und ja, mit diesem typischen Lovebombing nennt man das, wo sie dir halt wirklich sagen, dass du so die beste Person bist und dass sie dich brauchen und dass ihr doch so ein tolles Paar seid und dann kriegst du Geschenke und keine Ahnung was. Also dann kriegst du wieder sehr viel Aufmerksamkeit und Liebe, dass du dir denkst, so, okay, ja, vielleicht war wirklich ich die Verrückte oder ich der Verrückte und das ist eher eine urnette Person. Und ja, ich habe mir das alles nur eingebildet. So, hier kommt dann das Selbst-Gaslighting ins Spiel, also dass man sich selbst seine Wahrnehmung abspricht. Und ja, sobald man dann wieder denkt, okay, die Beziehung ist doch toll, ich bleib da drinnen, fängt es halt wieder von vorne an und die narzisstische Person fängt an, dich zu kritisieren, dir die Schuld für alles zu geben und so weiter. Und das geht ja immer weiter so, bis du dich halt letztendlich dann vielleicht wirklich irgendwann mal trennst, was aber immer schwieriger wird, je mehr Runden du in diesem destruktiven ja, Missbrauchsrad drehst.
Ja, und das, was du gerade beschreibst, klingt ja auch sehr danach, dass das wirklich wie so eine Achterbahn. Also das geht sehr, sehr hoch in Richtung eben Lovebombing, hast du gesagt, ne? Also dieses, ich werde überschüttet mit Komplimenten, mit Geschenken, mit Aufmerksamkeiten und so weiter. Und dann kann es aber auch dann relativ schnell, je nach Situation, wieder kippen in so eine, eigentlich so ein Liebesentzug ja dann auch. Oder auch
Genau.
so ein Gefühl von, ich werde komplett stehen gelassen oder ich werde dann sogar direkt in meiner Person ja in irgendeiner Form negiert oder werde dann so abgewertet auch. Ne? Also dass alles, was ich einbringe, dann überhaupt keine Validierung mehr hat.
Ganz genau. Und das ist halt so ein permanentes Wechselspiel, also wirklich so Heiß-Kalt-Spiel. Und das macht uns tatsächlich abhängig. Also das kann man wirklich wie so eine Suchterkrankung dann beschreiben. Man möchte halt immer diese schönen Gefühle zurückhaben, diese tollen Highs, die man halt erlebt, wenn die narzisstische Person einen mit Liebe und Zuneigung überschüttet. Und dann, wenn man halt gerade in der Phase ist, wo man abgewertet und schlecht behandelt wird, dann sehnt man sich so sehr nach dieser tollen Zeit zurück und versucht alles dafür zu tun, um wieder diese Zeit halt eben zu erleben mit den ganzen tollen Gefühlen und dieses High. Und dafür strengt man sich halt extrem an. Aber also, was wir uns wirklich immer wieder vor Augen halten dürfen, ist, dass wir keine Kontrolle haben. Also keine Kontrolle über die narzisstische Person, keine Kontrolle über diese Missbrauchsdynamik. Es ist egal, was wir machen, was wir tun, wie verständnisvoll wir sind oder ja, wie geduldig wir auch sind. Am Ende wird es nur uns auslaugen. Wir werden depressiv, vielleicht entwickeln wir sogar krassere Sachen, wie eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und an dieser Beziehungsdynamik wird sich niemals etwas ändern. Es wird immer dieses Hoch und Runter sein. Und weil mir das gerade nochmal eingefallen ist, weil mir das auch echt so, so wichtig ist, also diese Abgrenzung zum vulnerablen Narzissmus, die gehen sehr über Mitleid. Also wenn du dann versuchst, dich zu trennen, dann machen die irgendetwas, um dein Mitleid zu erregen. Also dann sind sie vielleicht krank oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall denkst du dir dann vor allem als empathischer Mensch und dadurch, dass wir hier im hochsensiblen Podcast sind, vielleicht auch ganz interessant, dann denkst du dir so, ja, okay, diese Person ist ja in Wirklichkeit doch so arm und ich muss da bleiben, ich darf sie nicht verlassen, ich muss mich um sie kümmern und vielleicht, wenn ich mich genug um sie kümmere und es ihr dann besser geht, dann wird auch unsere Beziehung wieder schön werden. Aber das wird es halt leider nicht. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass die empathische Person, die vielleicht gesunde Person, irgendwann mal an dieser Dynamik zerbrechen wird, vielleicht auch ihre eigene Identität verliert, weil sie sich so sehr um diese narzisstische Person dreht. Und ja, je länger man da drinnen bleibt, desto schwieriger wird es rauszukommen. Und ja, es hat echt krasse Folgen teilweise.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade weil du auch sagst, die Abgrenzung, ich sag mal, zu so einem in dem Sinne normaleren Beziehungsverhältnis ist ja eben, weil es kann immer mal einen Ausrutscher geben, es kann immer mal eine schwierige
Genau.
Phase geben. Aber wenn das so eine Regelmäßigkeit bekommt, ne, wenn das eigentlich auch situationsunabhängig passiert, also es
Genau.
passiert immer und immer wieder und ich habe es vielleicht schon 10, 20 Mal angesprochen und dann, also so kenne ich das tatsächlich auch aus eigener Erfahrung. Ich hatte dazu mal, also aus meiner Erfahrung, meine Freundschaft, an der ich diese Muster sehr stark wiedererkannt habe. Und da habe ich eben auch gemerkt, der Unterschied zu anderen Beziehungen war einfach der, dass ich das Gefühl hatte, eben einmal so, es gibt diese Achterbahn und immer wieder. Und dass immer dann, wenn ich es dann mal angesprochen habe und vielleicht auch nicht locker gelassen habe, dass dann genau diese Dinge kamen wie so Beteuerung, dass sich das jetzt ändern wird. Also wenn ich dann nochmal den Kontakt abgebrochen hatte, dann war das so nach 2 Wochen dann, Mensch, ich habe mich verändert und ich habe das jetzt verstanden, jetzt wirklich. Und gerade so, und da kommen wir jetzt auch mal so diese Brücke zur Hochsensibilität, gerade so als hochsensibler Mensch. Ist es tatsächlich so, zumindest geht es mir so, dass ich ja auch so Beziehungen, da sehe ich ja auch einen großen Wert drin, ne? Was man auch zusammen erlebt hat, was man vielleicht auch zusammen durchgestanden hat, eben auch eine tiefere, auch eine liebevolle Verbindung vielleicht sich wünscht oder auch da schon etabliert hat. Und wenn dann solche Dinge immer mehr passieren, zumindest ging es mir so, dann hatte ich natürlich auch die Schwierigkeit, das einfach so zu beenden, sondern eben.
Ja.
Ne, dieser Wunsch oder dieser Glaube, den du auch schon angesprochen hast, diese Hoffnung zu sagen, Mensch, das ist doch ein Mensch, mit dem habe ich jetzt vielleicht schon jahrelang zu tun gehabt, den will ich doch jetzt nicht einfach so fallen lassen oder in die Ecke stellen, ne, und weggehen. Und tatsächlich habe ich das aber eben auch so erlebt, dass ganz egal, was ich reingegeben habe oder was ich an Toleranz damit reingegeben habe oder auch an Verständnis oder auch versucht habe, Mensch, Wir können ja auch mal schauen, was du vielleicht brauchst, damit du da auch anders reagieren kannst, dass das tatsächlich nichts bringt, solange dieses Muster nicht von der Person selber verändert werden möchte oder überhaupt erstmal wahrgenommen werden möchte.
Ganz genau.
Und gerade dieses, also für Hochsensible ist es ja so, die sind ja sozusagen im Spektrum auf der sehr empathischen Seite. Ja, dadurch, dass sie sehr viel wahrnehmen, dass sie sehr intensiv Reize und auch Emotionen wahrnehmen, entwickeln sie sehr häufig eben eine sehr starke Empathie und auch eine starke Fürsorglichkeit. So, und das ist ja sozusagen auf dem Spektrum dann so ein Stück weit auf der anderen Seite. Und da ist es dann eben so, du hast das gerade auch schon angesprochen, also solche Erfahrungen wie, ach, du bist viel zu sensibel, das kennen ja ganz viele Hochsensible. Oder dieser Gaslighting-Begriff, also dieses Absprechen von eigenen Erfahrungen oder eigenen Wahrnehmungen. Und das ist bei Hochsensiblen deswegen noch mal stärker, weil sie ja noch mal mehr und stärker Dinge wahrnehmen. Also nicht nur Reize, wie jetzt Geräusche oder visuelle Dinge und so weiter, sondern ja auch emotionale Dinge, so zwischenmenschliche Dinge. Und da passiert es sehr häufig, das erlebe ich sehr oft, wenn ich eben einen Klienten als Coach begleite, dass sie eben sagen, diese Erfahrung gemacht haben in der Kindheit, in der Jugend, dass ihnen da ganz viel Wahrnehmung abgesprochen wurde und sie deswegen ja auch angefangen haben, sowieso schon an sich und ihrer Wahrnehmung zu zweifeln. Und genau das, was du beschrieben hast, dadurch ja auch identitär ganz viel passieren kann. Also ein Unzulänglichkeitsgefühl, das Gefühl, falsch zu sein, das Gefühl, irgendwie mehr tun und leisten zu müssen, um mehr wert zu sein und so weiter. Und das ist ja genau der Punkt, und deswegen finde ich auch sehr gut und wichtig, dass wir da heute auch drüber sprechen. Da habe ich halt den Eindruck, dass diese Menschen noch mal sehr viel mehr gefährdet sind, auf so narzisstische Menschen in dem Sinne, ja, hereinzufallen oder darauf einzusteigen. Gerade wenn du eben sagst, diese Mitleidstour, sage ich mal. Oder dieses, ich bin berechtigt, ganz viel Liebe zu empfangen und ganz viel Aufmerksamkeit zu bekommen, aber ich brauche das ja nicht geben. Wenn da so ein Mensch, der eh schon gelernt hat, meine Wahrnehmung ist eh irgendwie nicht so richtig und ich muss eh ganz viel leisten, auf so jemanden trifft, dann ist das ja noch mal eine deutlich gefährlichere und dramatischere Beziehungskonstellation.
Genau, also einerseits hast du recht, andererseits möchte ich auch direkt sagen, dass es jeden treffen kann. Also ich habe viele Berichte auch gelesen, jetzt im Zuge meiner Masterarbeit von Klinikern, die halt mit solchen Frauen vor allem gearbeitet haben. Und da saßen teilweise wirklich super intelligente, erfolgreiche, selbstbewusste Frauen dann am Ende in deren Praxis und haben davon erzählt, wie halt dieses ewige Gaslighting und Schuldumkehr und Lovebombing und ja, diese intermittierende Verstärkung nennt man das dann so, sie wirklich fertig gemacht haben und sie am Ende überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr hatten und sich selbst gefragt haben, so, okay, wa was ist da jetzt eigentlich passiert? Ich war doch, also bin mit beiden Beinen im Leben gestanden, war selbstbewusst, hatte einen coolen Freundeskreis. Und jetzt sitze ich wie ein Häufchen elender zu Hause, weiß nicht mehr, wer ich bin, habe all meine Freunde verloren. Also klar, so hochsensible Menschen, denen in ihrer Kindheit vielleicht schon sehr viel abgesprochen wurde, sind gefährdeter vielleicht, weil sie es mehr als normal wahrnehmen, was ihnen da passiert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie so ja die einzige Gruppe sind, denen so etwas passieren könnte. Was vielleicht auch ein bisschen was sie entlasten könnte, weil es auch immer schwierig ist, wenn man dann so sagt, so, oh, okay, ich bin hochsensibel und deswegen ist mir das passiert, und ich bin so schlecht, das ist meine Schuld oder so. Also da kann man ja wieder sehr schnell in so negative Gedanken reinrutschen. Da kann ich halt ganz klar sagen, nein, es ist, also Punkt 1 ist niemandes Schuld, das ist eine Missbrauchsdynamik, ne? Da rutscht man einfach rein und da kann wirklich halt eben jeder reinrutschen. Aber klar, wenn man das alles schon aus der Kindheit gewohnt ist, dann ist es natürlich noch mal schwerer im Erwachsenenalter, wenn man dann wieder in so eine Dynamik reinkommt, zu erkennen, dass da gerade etwas ziemlich falsch läuft. Und hier, also das ist das, woran ich denken musste, als du das auch gerade so erklärt hast. Narzisstische Personen, die sind ja auch ziemlich manipulativ. Und wenn man sich da kennenlernt erstmal, dann ist die Euphorie groß und die narzisstische Person möchte zu einem sehr frühen Zeitpunkt wirklich alles von dir wissen. Und am liebsten möchte sie die traumatischen Erlebnisse aus deiner Kindheit auch wissen. Und dann erzählst du so, ja, meine Eltern, die waren vielleicht sehr kalt, die haben mich viel alleine gelassen, waren nicht da, wenn ich sie gebraucht habe. Und wenn ich dann so gesagt habe, ja, ich fühle mich alleine, ich brauche jetzt meinen Vater, ich brauche meine Mutter, dann haben sie immer gesagt, so, ja, du bist eben so sensibel und beschäftige dich mit dir selbst, deine Geschwister können das ja auch oder so irgendetwas. Und das erzählst du alles dieser narzisstischen Person im Glauben, dass sie eine wohlwollende Person ist, der man sich anvertrauen kann. Und dann im Laufe der Zeit aber fängt diese narzisstische Person an, diese Informationen gegen dich zu verwenden. Also, dann wird es zum Beispiel so sein, dass du vielleicht im Job irgendeine krasse Präsentation hast und du hast wahnsinnig Angst davor, gehst zu deinem Partner, deiner Partnerin und sagst so, du, ich habe da diese krasse Präsentation, ich brauche jetzt irgendwie deine emotionale Unterstützung. Und die narzisstische Person lässt dich dann genau in diesem Moment alleine, so wie es deine Eltern halt eben auch schon gemacht haben. Und wenn du dann das Gespräch suchst und sagst so, hey du, ich fand das nicht in Ordnung, dass du mich in dieser Zeit alleine gelassen hast, dann sagt die narzisstische Person so, ja, du bist ja immer so sensibel, du bist doch erwachsen, kümmere dich um dich selbst. Das erinnert dich natürlich wieder daran, was deine Eltern früher gemacht haben. Und das stürzt dich, also wenn du das nicht aufgearbeitet hast aus deiner Kindheit, tatsächlich in ein sehr, sehr tiefes Loch. Und so spielen narzisstische Persönlichkeiten, ob jetzt bewusst oder unbewusst, das lasse ich jetzt mal offen, mit deinen Gefühlen und versuchen dich da halt eben wirklich zu manipulieren und dich auch halt eben an sich zu binden, weil du halt versuchst letztendlich in dieser narzisstischen Beziehung die Wunden aufzuarbeiten, die du eigentlich mit deinen Eltern gemacht hast.
Ja, das sind dann häufig Muster aus der Kindheit, die sich dann wiederholen. Ne? Das ist ja wie so ein Teufelskreislauf,
Ganz
den du
genau.
auch gerade beschreibst. Ne? Das ist genau, also ich vertraue mich einer Person an in dem Glauben, in der Hoffnung. Und ich finde da, also das betrifft sicherlich auch viele Menschen, und das erlebe ich eben auch häufig bei Hochsensiblen. Viele Hochsensible können sich gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die solche bewussten oder unbewussten Pläne oder Muster entwickeln, um anderen Menschen so manipulativ in irgendeiner Form ja Schaden zuzufügen oder sie sozusagen gefügig ja auch zu machen. Es geht ja eigentlich immer darum, eine Selbstbestätigung dann auch wieder zu bekommen oder sich selbst zu erhöhen. Und das ist eben häufig etwas, was ich erlebt habe, dass Hochsensible gar nicht auf die Idee kommen, dass es solche Menschen geben könnte. Und erst durch sehr viel Leiterfahrung dann, vielleicht auch eben, weil es eine Normalisierung gab schon im Kindalter, ne? Das muss ja auch gar nicht immer super dramatisch gewesen sein. Das kann ja auch
Ja.
eben schon sein, dass ich als Kind eben vielleicht häufiger weinen muss oder häufiger vielleicht auch eine Grenze spüre, dass ich nicht so lange mit anderen Kindern spielen kann oder so, weil ich dann schneller überreizt bin. Und dann kommt vielleicht ein Satz oder es wird nicht darauf eingegangen. Das reicht ja manchmal schon, ne? Das muss ja nicht immer sozusagen noch was viel Größeres sein. Und dann lerne ich ja nicht, oh, Mama und Papa haben das falsch gemacht, sondern ich lerne ja, ah, so macht man das. Das wird ja so allgemein, verallgemeinert, generalisiert als Kind. Und das ist ja dann dieser Kreislauf, den du gerade beschreibst. Ich gehe eigentlich in so eine Beziehung und ich vertraue mich und meine Erfahrung, meine Geschichte einer Person an, in dem Glauben und auch in dem Verständnis, so wie ich das vielleicht auch tun würde, dass die Person mich dabei unterstützen wird, das aufzuarbeiten oder damit besser klarzukommen. Ne? Sie ist nicht verantwortlich dafür, das ist nicht ihre Baustelle, aber natürlich wünschen wir uns alle von unserem Partner, dass er zumindest vielleicht unterstützend dabei ist in irgendeiner Form. Und wie du beschreibst, und dann wird das aber gegen dich verwendet.
Ja.
Ne? Und dann, wenn du das ansprichst, wird dann auch noch eben daraus gemacht, so, ja, du bist ja eigentlich selber schuld, weil du hast ja diese Erfahrung gemacht und das ist ja eigentlich deine Schuld. So, und genau dieser Kreislauf, den finde ich eben so spannend. Und ich finde das auch gut, wie du das gerade gesagt hast, dass natürlich das kann allen passieren und Hochsensible sind überhaupt niemals schuld daran, dass sie vielleicht aufgrund ihrer größeren Empathie da vielleicht noch schneller damit reintappen. Und gleichzeitig kann es ja vielleicht auch helfen, sich als sehr empathische Person auch klarzumachen, so enttäuschend im wahrsten Sinne des Wortes das auch sein mag. Es gibt da draußen leider Menschen,
Ja.
die das nicht nur nicht verstehen können, das kann vielen so passieren, ne? Wenn ich vielleicht nicht so eine hohe Empathie, nicht so eine hohe Sensibilität habe, dass ich da manches nicht nachvollziehen kann, sondern wir müssen konstatieren, so habe ich dich jetzt auch verstanden, es gibt da draußen Menschen, die das tatsächlich auch gegen dich verwenden können. Und da dürfen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen.
Genau, und nicht nur das, wir dürfen auch verstehen, dass wir das nicht ändern können. Also ich erlebe viele Menschen, auch bei mir im Coaching, die da meinen so, ja, ich erkläre dieser Person dann, was mit ihr los ist und dann wird sie es verstehen. Aber so funktioniert das leider halt eben nicht. Also wir hatten das ja eh schon kurz angesprochen, Veränderung passiert immer nur in einem selbst. Und wenn die narzisstische Person selbst nicht leidet, sage ich jetzt mal, und auch nicht sieht, wie ihr Umfeld leidet und es ihr eigentlich auch ziemlich egal ist, dann hat sie auch überhaupt keine Motivation, irgendetwas an ihrem Verhalten zu ändern oder sich vielleicht in Therapie zu begeben, um ja ein paar neue Verhaltensweisen vielleicht auch zu lernen. damit ja, es dem Umfeld vielleicht besser geht. Aber von daher, also was ich auch immer halt eben spannend finde und gerade so, wenn es jetzt auch um hochsensible Menschen geht, die narzisstische Person ist irgendwie so dieses Pendant dann. Also die sind sehr empathielos und die hochsensible Person ist sehr empathisch. Und die empathische Person kann dann halt eben mal gucken, okay, ich muss, also das ist ja alles so ein Spektrum. Und während die narzisstische Person, ich sage jetzt mal bei A steht, steht die hochsensible, empathische Person bei B. Und für beide wäre es aber eigentlich sehr, sehr toll, wenn sie in die Mitte kommen, ne? Also so eine
Das kann
Balance.
helfen tatsächlich. Ja.
Genau.
Das ist auch etwas, wo ich immer sage, ne, wenn Menschen stark bei so einer Selbstaufgabe sind, also sehr stark sich selbst verausgaben und auf der anderen Seite des Spektrums ist die Egozentrik, sagen wir mal, ja, dass viele Hochsensibler haben das, dass sie glauben oder das so verinnerlicht haben, wenn ich mich ein bisschen um mich kümmere, rutsche ich sofort in die egozentrische Ecke. Ja, da haben sie große Angst vor. Also da ist es genau umgekehrt. Sie wollen um Gottes Willen nicht als egozentrisch wahrgenommen werden oder überhaupt solche Verhaltensweisen an den Tag legen. Und da ist es dann sozusagen eher dann die Aufgabe als Coach zum Beispiel oder wer auch immer, eigentlich auch für sich selbst, sich klarzumachen, nur weil ich mich ein bisschen um mich kümmere, weil ich mich für mich einstehe, weil ich Grenzen setze, lande ich noch lange nicht in der egozentrischen Ecke. Das ist ein Spektrum, wo ich irgendwie dann überhaupt erstmal ein bisschen mehr in die Richtung Mitte gehe. Und das wäre natürlich wünschenswert. Das wollte ich da noch kurz mit einfügen, ja.
Genau, und gerade halt eben in Beziehungen mit so narzisstischen Persönlichkeiten ist es sogar meiner Meinung nach lebensnotwendig, ein bisschen so, wie du es jetzt gesagt hast, egozentrischer zu werden. Weil wenn du das nicht wirst bei so einer narzisstischen Person, dann gehst du halt wirklich unter. Also, weil so narzisstische Persönlichkeiten, das ist ein Fass ohne Boden. Du kannst da Liebe und Empathie und Geduld reinhauen, so viel du willst. Es wird nicht ankommen, auf jeden Fall nicht auf diese Art, wie man sich es halt eben wünscht. Und deswegen ist es halt wirklich so wichtig zu lernen, Punkt eins herauszufinden, was sind meine Bedürfnisse? Setze ich die für mich jetzt schon genug um? Kann ich Grenzen setzen? Weil Grenzen setzen ist bei narzisstischen Persönlichkeiten das A und O. Das musst du können und zwar richtig, richtig gut. Und das ist halt, glaube ich, auch so eine Herausforderung, weil den meisten Menschen fällt schon schwer, bei anderen gesunden Menschen Grenzen zu setzen. Und bei narzisstischen Persönlichkeiten wirst du noch mehr herausgefordert, weil wenn du da eine Grenze setzt, dann kannst du zu 100% davon ausgehen, dass du darum kämpfen wirst müssen. Also nicht nur kommunizieren, richtig drum kämpfen.
Ja, und auch
Und
Vorwürfe kommen wahrscheinlich, ne? Und auch Abwertung wahrscheinlich und so weiter. Das
genau.
ganze Spektrum dann wahrscheinlich.
Genau, und da halt wirklich bei sich zu bleiben und bei seinen Bedürfnissen und zu sagen, okay, du kannst das alles sagen und versuch mich fertig zu machen, aber ich bleibe bei meinen Bedürfnissen und ich setze das jetzt durch und du musst mir dabei nicht helfen, aber ich werde das so machen. Und ja, da kommt einfach nichts dazwischen. Das ist halt echt eine Herausforderung. Das muss man auch üben. Und was ich halt eben auch immer sage, so, man muss sich auch wirklich ganz genau überlegen, möchte ich so eine Beziehung haben? Also bin ich wirklich bereit, um alles einfach immer kämpfen zu müssen, mein ganzes Leben lang, ne? Ja, und meine Empfehlung ist es nicht, sage ich ganz ehrlich. Das Leben ist viel zu kurz, um ständig nur zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Ja, aber wenn man keine Grenzen hat, dann, ja, dann geht man unter in einer narzisstischen Beziehung. Und das empfehle ich wirklich allen, zu lernen, Grenzen zu setzen.
Das heißt, das wäre auch so eine Frage von mir noch gewesen. Also deine Empfehlung da ist ganz klar, lieber aus solchen Beziehungen rausgehen, wenn ich merke, dass es da auch wirklich gar nicht in der Tat und nicht nur im Wort eine Veränderung stattfindet. So vielleicht generell gefragt, wie können sich denn Menschen, wenn sie jetzt vielleicht merken, oh Mensch, ja, da klingt einiges in mir an, wie können sie sich denn schützen? Was können sie tun? Was würdest du so im Großen und Ganzen da mitgeben wollen, wo du sagst, das ist wirklich wichtig, dass wenn ihr sowas feststellt, dass ihr vielleicht erstmal das und das macht oder da und da hinschaut? Was wäre das so?
Also ja, wenn es wirklich so eine narzisstische Persönlichkeit ist, dann rate ich immer zur Trennung. Aber natürlich muss man erstmal gucken, wie ist eigentlich meine ganze Beziehungsdynamik. Also Beziehungen sind ja hochkomplexe Konstrukte. Und dann gucken wir zumindest bei mir im Coaching immer so, okay, welche Streits kommen immer wieder hoch? Wie kommuniziere ich? Wie kommuniziert mein Partner? Und dann kann man erstmal überlegen, okay, schaut man da, ob man jetzt anders kommuniziert oder wir schauen, ob eben meine Klientin oder mein Klient schon genug Grenzen gesetzt hat, ob sie überhaupt wissen, was sie wollen, ob sie das schon so kommuniziert haben. Weil ganz oft ist es so, wenn man selbst nicht weiß, was man möchte und das dem Partner oder der Partnerin noch nicht sagt, dann kann der das natürlich auch nicht erfüllen, ne? Also, und da gucken wir immer zuerst, okay, was ist schon alles passiert? Aber natürlich, wenn es schon unendliche Gespräche gab, wenn man schon alle möglichen Kommunikationsstile ausprobiert hat, um ein Problem anzusprechen, und wenn es trotzdem nach Wochen, Monate, Jahren noch immer ganz genauso ist wie am Anfang, dass man halt ständig nur dann beschuldigt wird, selbst verrückt zu sein. Oder ja, wenn sich einfach nichts ändert, dann bin ich echt dafür, dass man den Schlussstrich zieht und sagt so, okay, egal ob du Narzisst bist oder nicht, also generell, ich rate jedem, keine psychologischen Begriffe in Streitgesprächen zu verwenden, weil das bringt nichts. Aber was man natürlich machen kann, ist zu sagen, ja, dieses Verhalten passt mir überhaupt nicht. Ich habe schon öfter versucht, darüber zu sprechen. Es ändert sich nichts und ich bin nicht mehr bereit, so weiterzuleben. Und deswegen bin ich dafür, dass sich unsere Wege ab jetzt trennen. Ich wünsche dir alles Gute. Und ja, ich meine natürlich, ich habe das jetzt sehr übertrieben gesagt, aber so in diese Richtung. Was natürlich schwierig ist bei so narzisstischen Persönlichkeiten, ist, dass die dich nicht so einfach gehen lassen. Also dann kommt, wie ich auch schon gesagt habe, das Lovebombing ins Spiel. Dieses, ja, jetzt werde ich mich ändern, in Zukunft wird alles besser. Ich habe doch so viel für uns geplant. Und ja, eigentlich wollte ich dich heiraten, Kinder kriegen, dies, das. Ja, keine Ahnung, was da, da wird alles erzählt, was man halt so wollte, einfach nur damit man bleibt. Da ist halt eben einfach wichtig, bei sich selbst zu bleiben, zu überlegen, wie es in den letzten Jahren halt die ganze Zeit war und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses, ich sage jetzt mal, Future Faking wirklich eintritt. Dass man einfach sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Jahre gewartet. Ich gehe jetzt, heile mich selbst, werde wieder gesund und suche mir dann eine Person, die mir von Anfang an eigentlich Respekt und Liebe und Loyalität geben kann. Und nicht erst irgendwann, wenn ich schon so fertig bin, dass ich mich eigentlich trennen wollte.
Ja, vielleicht auch genau da auch immer wieder sich zu fragen, was wünsche ich mir denn eigentlich selber von Beziehungen? Ja, was
Ja.
sollen die für mich eigentlich darstellen? Was möchte ich darin leben und auch ausleben? Und sich das erstmal selber auch klar zu machen, um dann auch zu, in die Beziehung das reintragen zu können. Also ich finde das einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, dass ich das für mich selber ja auch erstmal klären darf. Ne, und gerade wenn ich vielleicht, da sind wir wieder bei den Mustern auch, bei so anerzogenen Mustern, gerade wenn ich vielleicht so ein Muster entwickelt habe, dass ich mich sehr stark in den Fremdbezug begeben habe, sehr stark geguckt habe, was andere brauchen, weil ich das vielleicht tun musste, weil mir das vielleicht auch anerzogen wurde, da dann auch erstmal für sich selber zu lernen. Und da ist auch so meine Erfahrung, dann braucht es vielleicht auch manchmal eine Zeit erstmal auch alleine, um erstmal zu lernen, was will ich denn eigentlich? Was tut mir gut? Was brauche ich denn eigentlich? Ne, um das dann auch in eine Beziehung mit reintragen zu können.
Genau, also das ist wirklich spannend. Ich merke das auch bei meinen Klientinnen und Klienten, dass sie zu mir kommen und von sich aus am Anfang meistens wollen, dass es halt um die narzisstische Person geht und dass wir die so beleuchten und das reflektieren. Und ich versuche dann in meiner Arbeit aber dann halt eben den Fokus auf meine Klienten, meinen Klienten zu legen und eher herauszufinden, okay, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Wo sind eigentlich meine Grenzen? Was wünsche ich mir in dieser Beziehung? Und hat mir diese Person das gegeben oder halt eben nicht? Und wenn nicht, warum bin ich dann trotzdem hier drinnen geblieben? Ne? Also und dann Stück für Stück halt auch wirklich so eine eigene Identität mal zu entwickeln, in der man sich dann auch sicher fühlt und dann irgendwann so sicher darin fühlt, dass man in Beziehungen einfach kommunizieren kann, was man möchte, was man auch erwartet. Also ich bin keine Freundin von bedingungsloser Liebe. Ich finde, das ist in der Kindheit angesiedelt, aber nicht mehr in Erwachsenenbeziehungen. Man darf Erwartungen haben tatsächlich. Die muss man kommunizieren. Dann kann man Kompromisse aushandeln. Und wenn halt beide zu unterschiedliche Erwartungen haben, dann passt halt einfach auch nicht, ne? Das muss man akzeptieren. Ja, aber es geht halt einfach darum, herauszufinden, was man selbst möchte, letztendlich, und das halt eben auch, ja, sich zu erlauben, zu leben irgendwo.
Ja, auch erstmal vielleicht für sich selbst auch und vor sich selbst. Also da bin ich ein großer Freund von, dass wir erstmal auch diese innere Arbeit oder dieses innere Kennenlernen vollziehen dürfen, bevor wir da überhaupt darüber nachdenken, wie kann ich denn das nach außen kommunizieren? Also das erlebe ich auch häufiger, das passt gerade zu dem, was du auch gerade beschrieben hast, dass Menschen verständlicherweise natürlich, wenn sie gerade vielleicht auch hochsensibel sind und sehr stark immer in den Fremdbezug gegangen sind, dass sie vielleicht mit so einem Wunsch kommen, wie kann ich denn gewisse Dinge nach außen kommunizieren und da sozusagen mein Mann oder meine Frau stehen und da für mich gerade stehen. Und da merke ich ganz häufig, dass das innerlich noch gar nicht klar ist. Und wenn das innerlich nicht klar ist und dort noch so entweder eine Barriere herrscht, viel auch so Abwehrmechanismen noch da sind, dann kann ich das ja gar nicht nach außen tragen. Also der erste Schritt ist immer das Innere, bevor ich das nach außen tragen kann. Das ist so meine Erfahrung dabei. Und was mir da übrigens sehr geholfen hat, das denke ich, kann auch gerade bei diesem Thema so narzisstische Beziehungen oder generell Beziehungen natürlich helfen, ist, dass ich, wenn ich, auch da braucht man natürlich einen Zugang zu, aber ich habe gemerkt, wenn ich auf meine Intuition höre, wenn ich merke, da gibt es so dieses, ja, ich sag mal Bauchgefühl, da gibt es so eine Intuition, die eigentlich dieses innere Gefühl zu einer Person, zu einer Beziehung, wenn ich da schon immer gemerkt habe, da stimmt was nicht, da ist ein Druck, da ist ein Widerwillen, da ist etwas, was mich abhält, was mich nicht vielleicht auch mich ganz öffnen lässt oder was mich auch zurückhalten lässt, alles zu erzählen oder ich selbst zu sein. Wenn ich das merke, dass das immer wieder bei einer bestimmten Person passiert ist, da ist so meine Erfahrung, immer wenn ich darauf gehört habe, bin ich da sehr gut mitgefahren und immer wenn ich nicht drauf gehört habe und ich habe oft genug nicht drauf gehört in meinem Leben, habe ich dafür sehr viel Lehrgeld zahlen dürfen. So, kommt dir das auch bekannt vor?
Zu 100%, ja. Also da muss ich gar nichts weiter dazu sagen. Das ist also auch meine Erfahrung, dass ich meistens, wenn ich ungesunde Personen kennengelernt habe, das schon sehr früh gemerkt habe, mir dann allerdings immer so gedacht habe, so, ja, wahrscheinlich auch so irgendwas zur Kindheit, ja, vielleicht ist meine Wahrnehmung falsch und vielleicht bin ja ich diejenige, die das falsch interpretiert und einschätzt und mal schauen. Und dann habe ich mal geschaut und dann war ich zu tief drinnen in dieser Dynamik, sodass es schwer war, wieder rauszukommen. Also ja, am Ende hatte das Bauchgefühl oder die Intuition eigentlich immer recht. Und es hat auch mich einige Jahre gekostet, in denen ich vielleicht etwas glücklicher in Beziehungen sein hätte können. Aber wie ich zu Anfangs auch schon gesagt habe, wäre das alles nicht passiert, würde ich jetzt auch nicht dastehen, wo ich jetzt gerade stehe. Und im Moment bin ich sehr dankbar und glücklich darüber, wo ich stehe. Und ich würde nirgends anders stehen wollen. Von daher, alles hat zumindest für mich einen Sinn gehabt.
Ja, und ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis und danke, dass du die auch teilst, dass eben aus all diesen Dingen ja auch was ganz Wunderbares entstehen kann und du vielleicht auch dadurch für dich oder wir alle für uns ja auch eine Klarheit und auch eine eigene, sag ich mal, eine gute Selbstliebe und Selbstakzeptanz entwickeln können, weil wir ja auch diese Dinge vielleicht erlebt haben und da auch durch gewisse schwierige Zeiten durch mussten. Also ich bin da auch wirklich gar kein Freund von, dann mir immer wieder klar zu überlegen, ach, was hätte ich alles anders machen können und wie wären die Jahre denn gewesen, wenn ich das alles schon mit 25 gewusst hätte, habe ich eben nicht mit 25 gewusst. Gleichzeitig hat es mich auch zu dem gemacht, der ich heute bin und auch das, was ich oder wir auch im Wirken sozusagen nach außen ja auch dann für ganz wichtig und auch für uns auf so eine ganz selbstverständliche und auch so eine selbstakzeptierende Art ja auch nach außen tragen. Und ich finde das wahnsinnig wertvoll, wenn Leute genau daraus, wie du schon gesagt hast, aus dieser Wut, die da vielleicht auch ist, oder vielleicht auch diesem Schmerz, der da entstanden ist, dann eben auch etwas ganz Konstruktives gestalten. Ne? Von daher, ja, also bin ich da eigentlich immer sehr froh drüber, dann am Ende, dass es so gekommen ist. Und vielen Dank, Elisabeth, dass wir da so offen auch drüber sprechen konnten. Ich fand das sehr wertvoll und auch sehr aufschlussreich, auch nochmal so gewisse Begriffe nochmal genau anzuschauen. Ne? Was bedeuten die und auch so eigene Erfahrungen dazu teilen. Gibt es denn vielleicht noch etwas so zum Schluss, wo du sagst, das möchte ich gern Menschen mitgeben, die sich mit diesem Thema weiter näher befassen wollen, die sich da jetzt vielleicht eben auch beim Zuhören eben merken oder da habe ich durchaus eine Beziehung vielleicht oder eine Erfahrung, die mich daran erinnert. Gibt es da vielleicht etwas, was du da noch mitgeben möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar, dass man sehr liebevoll mit sich selbst umgehen sollte, gerade in dieser Zeit. Und dass man nicht von sich erwarten sollte, dass nur weil man irgendwelche Begrifflichkeiten jetzt vielleicht kennt und auch versteht, dass man das dann auch wirklich direkt umsetzen kann. Weil, wie gesagt, so Missbrauchsdynamiken, aber auch einfach nur schwierige Beziehungsdynamiken, die bewirken so, so viel in uns und wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wir haben Emotionen und es ist menschlich und normal, wenn man Sachen versteht, sie aber nicht direkt in die Tat umsetzen kann. Das ist überhaupt keine Schwäche. Da muss man sich nicht selbst fertig machen, sondern man kann das mal liebevoll annehmen und so sagen, okay, ich bin jetzt schon mal weiter, weil ich weiß, was überhaupt mit mir passiert. So, jetzt lasse ich das erstmal sacken und dann gehe ich wirklich Minischritt für Minischritt weiter mit dem Ziel, mich da irgendwann mal rauszulösen und dann in weiterer Folge ein glückliches Leben anzufangen, wenn ich mich dann selbst reflektiert habe und so weiter. Aber womit ich auch ganz viel gekämpft habe, war, ich wollte immer alles sofort umgesetzt haben und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich das jetzt vielleicht noch mitmache, obwohl ich doch haargenau sehe und weiß, was da abgeht. Aber jetzt so im Rückblick denke ich mir so, Mensch, du hättest da gar nicht so hart zu dir sein sollen. Das hat dir überhaupt nicht geholfen, sondern dich vielleicht noch weiter zurückgehalten, sondern versucht einfach wirklich so eure beste Freundin, euer bester Freund zu sein, euch Mitgefühl zu schenken, euch Liebe zu schenken und wenn es nicht selber schafft, auch Hilfe anzunehmen.
Ja, kann nur sagen, also danke für dieses sehr schöne Schlusswort und ich kann das auch nur so bestätigen, also dass dieses Bewusstmachen ein sehr wichtiger erster Schritt ist, um dann auch langsam und vor allen Dingen auch gütig und sanft mit sich selber dann in die Veränderung gehen zu können und dass wir da eben auch, ne, auch da wieder so eine Selbstakzeptanz auch leben dürfen, dass zwischen Verstehen und Verändern durchaus nochmal ein Weg liegt und dass das auch ganz menschlich ist. Also das nehme ich jetzt auf jeden Fall dabei mit und ja, danke dir, Elisabeth, für dieses Gespräch. Hoffe, alle, die jetzt zuschauen oder zuhören, konnten auch einiges von mitnehmen. Und wenn ihr da generell noch Bedarf habt, weiter zu sprechen oder auch Dinge mitzuteilen, könnt ihr uns natürlich auch erreichen, ne? Also in den Instagram-Kanälen zum Beispiel oder auch per E-Mail. Das werden wir hier auch alles natürlich verlinken. Und ja, wünsche allen da einfach ein gutes Erkunden, ein gutes Entdecken, was könnte da vielleicht bei mir in meinem Leben eine Rolle spielen, wo ich das Thema Narzissmus vielleicht schon mal erlebt habe und wie kann ich dann damit eben auch besser umgehen. Und ja, wünsche uns allen da ein gutes bei uns bleiben und ja, dass wir einfach gut für uns sorgen. Und ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut.